Vor einem Vierteljahr ist sie gelaufen, die Bundestagswahl. Mittlerweile hat sich das neue Parlament konstituiert, die Regierung gewählt und es gibt Einsprüche gegen den Urnengang, die vielleicht und irgendwann in dieser Legislaturperiode auch tatsächlich entschieden werden. Doch es gibt auch eine neue Entwicklung. Die Bürgerrechtsbewegung 1% verklagt die Bundeswahlleiterin Ruth Brandt. Aber warum? Was hat die oberste Hüterin der Wahlen falsch gemacht? Darüber möchte ich sprechen mit Michael Schäfer von 1%. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugeschaltet sind, Herr Schäfer.
Hallo.
Ja, Sie haben sie verklagt, die Bundeswahlleiterin. Warum eigentlich?
Wir haben sie nicht verklagt. Wir haben Strafanzeige und Strafantrag gestellt, weil die Bundeswahlleiterin unserer Meinung nach gegen den wichtigen Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl verstoßen hat.
Was genau ist da passiert? Sie haben mit Ihren Kollegen zusammen die Bundestagswahl beobachtet, waren dabei. Als ausgezählt wurde, hat Frau Brandt sich Ihnen da quasi in den Weg gestellt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ganz konkret ist es so abgelaufen, dass die Bundeswahlleiterin weit vor der Wahl eine Handreichung zum Umgang mit Wahlbeobachtern herausgegeben hat. Darin wurde geklärt, was auch richtig ist, wie es ablaufen soll bei der Anwesenheit von Wahlbeobachtern. Aber, und viele Sachen waren auch mit den Gesetzen begründet, aber zwei Sachen hat sie sich einfach ausgedacht, um ihrer Meinung nach den Ablauf des Wahlabends zu optimieren. Einerseits, und da muss ich zitieren, hat sie in diese Handreiche geschrieben, ein Anspruch auf Sichtbarkeit jeder Einzelheit besteht nicht. Und der zweite Punkt war, dass sie sich einen fiktiven Abstand von 1 bis 2 Metern bei einer gefühlten Störung durch Wahlbeobachter einfach ausgedacht hat und auch in diese Handreiche geschrieben hat. Das hat dazu geführt, dass viele Wahlbeobachter an der Beobachtung der Auszählung gehindert wurden. Das heißt, eine Anweisung der Bundeswahlleiterin, die eigentlich dafür sorgen soll, dass die Abläufe ohne Probleme durchgeführt werden können, hat dafür gesorgt, dass es zu Störungen kam, dass es mehrere Polizeieinsätze gab und auch, dass Wahlbeobachter schon von Anfang an ausgesperrt wurden. Konkret hat sich das so dargestellt, dass beispielsweise Stuhlreihen aufgestellt wurden, um die Wahlbeobachter hinter einer Barriere zu halten. Es wurden Absperrbänder gespannt und so weiter und so fort. Also am Wahlabend war einiges los.
Kann man da von Einzelfällen sprechen oder wurden quasi flächendeckend die Wahlbeobachtung behindert?
Das lag ganz an dem örtlichen Wahlvorstand. Ausgestattet mit dieser Handreichung der Bundeswahlleiterin hat man ja verschiedene Dinge probiert, um diese Wahlbeobachtung zu erschweren. In einigen Wahllokalen gab es gar keine Probleme. Andere haben eben diese neue Regelung, diese ausgedachte Regelung der Bundeswahlleiterin genutzt, um ja wirklich konsequent zu behindern. Auffällig war, dass es nach Bundesländern komplett unterschiedlich war. Beispielsweise in Sachsen gab es einzelne Behinderungen, in Schleswig-Holstein vermehrt.
Aus Ihren Beobachtungen oder aus den Beobachtungen Ihrer Kollegen, war das eine Art Lex 1% oder ging es da allgemein darum, Wahlbeobachtung zu erschweren?
Also das Thema Wahlbeobachtung wird ja ein immer größeres. 1% beobachtet alle Wahlen ab Landesebene seit 2016. Und das ist mittlerweile eine sehr große Kampagne geworden. Wir nennen es auch eine Jedermann-Aktion, weil sie jeder ohne Kosten, ohne Probleme, ohne Repression bei sich vor Ort durchführen kann. Und das hat dazu geführt, dass wir in den letzten Jahren um die 40.000 Menschen in unserer Wahlbeobachterkartei gesammelt haben. Also über die Jahre haben 40.000 Menschen bei der Wahlbeobachtung mitgemacht. Die lassen sich natürlich nicht immer zu jeder Wahl mobilisieren. Aber wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass es um die, ich jetzt aus dem Kopf, 117.000 Urnenwahllokale und Briefwahllokale gab, dann wissen Sie schon, dass wir mit der Anzahl an Menschen schon einen großen Teil der Wahllokale abdecken können. Und dass die Wahlbeobachtung natürlich auch im Ablauf bei den Gedanken der Bundeswahlleiterin natürlich immer mit damit begleitet wird, dass jetzt Wahlbeobachter da sind, dass jetzt Menschen da sind, die zuschauen und dass die Bürger jetzt genau hinschauen. Ich möchte es keine Lex 1% nennen, aber es ist halt eine Reaktion auf dieses verstärkte Interesse an der Wahlbeobachtung.
Nun werden solche Maßnahmen in den Wahllokalen oft damit begründet, dass dort Menschen kommen, angeblich kommen, die sich Wahlbeobachter nennen, aber in Wirklichkeit politische Aktivisten sind, die vielleicht mit ihrer Anwesenheit auch Einfluss auf die Auszählung nehmen wollen. Sie haben selber gesagt, es ist eine Jedermannsaktion. Sie können also im Zweifel auch nicht kontrollieren, wer dort als Wahlbeobachter erscheint. Können Sie ausschließen, dass es da tatsächlich von Seiten der Wahlbeobachter zu Einflussnahmen gekommen ist?
Da jeder mitmachen kann, haben wir natürlich nicht alle Menschen, die 18 Uhr ins Wahllokal gehen, unter Kontrolle. Aber wir bieten an den Wahlabenden unser sogenanntes Wahlbüro. Da sind wir an mehreren Telefonleitungen, im Social Media und so weiter und so fort für die Leute erreichbar. Und wenn es Probleme gibt, dann können wir beratend tätig werden. Und dann sagen wir den Wahlbeobachtern auch oft ganz klar, das geht und das geht nicht. Und das Gesetz regelt ganz klar die Öffentlichkeit der Wahl. Und dort heißt es auch, wer stört, darf entfernt werden. Aber was jetzt neu ist, ist, dass eine gefühlte Störung reicht, um Leute auf Abstand zu halten und nicht mehr die Auszählung komplett sichtbar sein soll. Unserer Meinung nach ein ganz klarer Verstoß gegen den Grundsatz der Öffentlichkeit und auch ganz klar ein Verstoß gegen Urteile des Bundesverfassungsgerichts.
Ihre Strafanzeige richtet sich gegen die Bundeswahlleiterin. Wahlleitung gibt es aber auch auf anderen Ebenen, zum Beispiel Kreiswahlleitung oder Landeswahlleitung. Ist das, was Sie geschildert haben, tatsächlich ein Ergebnis von Ruth Brandt und ihrer Anordnung? Oder sehen Sie da Verstöße und Versäumnisse auch auf anderen Ebenen?
Die sehen wir natürlich, weil wir oft Wahlleiter, gerade Kreiswahlleiter erleben, die am Wahltag überhaupt nicht tätig werden. Das heißt, normalerweise wäre es Ihre Aufgabe, es wird ein Verstoß festgestellt und Sie müssen dann den Wahlvorstand kontaktieren und informieren, dass dieser Verstoß abgestellt werden muss. Nun haben wir beispielsweise Wahllokale gehabt, wo Leute mit Stuhlreihen ausgesperrt wurden. Und dann haben wir den Kreiswahlleiter informiert. Konkret ein gutes Beispiel, was bei jeder Wahl auftaucht und wobei beim letzten Mal sogar ein AfD-Landtagsabgeordneter vor Ort war und auch die Polizei gerufen hat, weil eben dieser Verstoß nicht abgeschafft wurde, ist in Wilsdruff im Landkreis Sächsische Schweiz. Und da hat der Wahlleiter ganz klar zu uns gesagt, er sieht da keinen Verstoß, interessiert ihn nicht, im Nachgang auch nicht und ist einfach nicht tätig geworden. Und deswegen jetzt auch dieser neue Weg, einerseits über Einsprüche beim Bundestag und andererseits die örtlichen Verantwortlichen auch verantwortlich machen über die Möglichkeit der Strafanzeige und des Strafantrags. Und wenn das Wahlbeobachter ähnlich erleben, wie wir es erlebt haben, werden wir in Zukunft auch es anregen, dass die Leute, die Probleme festgestellt haben, auch den örtlichen Kreiswahlleiter ebenso behandeln und auch Strafanzeige und Strafantrag stellen.
Nach Ihrer Einschätzung, welchen Einfluss, welche Folgen hatte diese Nichtzulassung der Öffentlichkeit, entweder gänzlich oder sogar teilweise, auf die Auszählung? Würden Sie sagen, das hat Unregelmäßigkeiten ermöglicht, möglicherweise sogar mandatsrelevante?
Das wäre Spekulation. Dazu möchte ich nichts sagen, weil man es ja nicht genau belegen kann. Fakt ist, die Anwesenheit von Wahlbeobachtern sorgt dafür, dass die Abläufe korrekt sind, dass Fehler und Betrugsversuche verhindert werden können. Wenn jetzt die Bundeswahlleiterin, und diese Aussperrung ist hier nur eine neue Entwicklung, wir können gleich noch über andere sprechen, jetzt ausgetestet werden soll, was man tun kann, um eben diese Anwesenheit von Bürgern und Wahlbeobachtern wieder zurückzudrängen, dann ist das besorgniserregend und unsere Aufgabe ist es, klar zu zeigen, dass wir uns das nicht gefallen lassen und den Menschen Möglichkeiten zu geben, wie sie sich dagegen wehren können.
Ein Vierteljahr ist jetzt vergangen seit der Bundestagswahl. Wenn Sie zurückschauen, resümieren, wie ist denn diese Wahl gelaufen? Und da können wir auch gleich auf das eingehen, was Sie ja eben schon angedeutet haben. Welche anderen Schwierigkeiten oder Unregelmäßigkeiten hat es da eventuell gegeben?
Also grundsätzlich war es natürlich eine kompliziertere Wahlbeobachtung, was aber auch damit zusammenhing, dass die Wahl kurzfristiger angesetzt war. Viele Kommunen sind überfordert, sind wirtschaftlich an den Rand gedrängt, haben nicht mehr viel Personal und müssen dann aus dem Nichts noch eine Bundestagswahl aus dem Boden stampfen und müssen sich an viele Gesetze halten. Das hat, und das haben uns auch viele Leute, Verantwortliche vor Ort gesagt, das hat viele überfordert und hat natürlich auch für Fehler gesorgt. Sie kennen vielleicht auch die Bilder von Wahlurnen, die schon vor der Wahl, wo die Briefwahl eingeworfen werden konnte, die nicht gesichert waren. Wir haben ganz konkrete Vorschläge gemacht, wie man kostengünstig, ohne große Gesetzesänderungen, die Wahl wieder sicherer machen kann. Ich habe hier eine Liste vor mir, das sind beispielsweise das Wählen wieder mit Identitätsnachweis, dass man nicht bei dem Nachbarn einfach die Wahlbenachrichtigungen aus dem Briefkasten klauen kann und wählen gehen kann. Das ist die Sicherung von Wahlurnen. Warum werden Wahlurnen in Deutschland nicht mehr versiegelt? Das kann mir keiner erklären. Jetzt ist es aktuell so, sie werden mit einem Vorhängeschloss verschlossen und der Wahlvorstand, der Chef des Wahlvorstands hat diesen Schlüssel. Wir hatten mal eine Wahl, in Baden-Württemberg war das, da kam dann ein Wahlbeobachter zurück, hat gesagt, ja, da steckt ja noch der Schlüssel drin, der hatte seinen Schlüsselbund da dran und so. Das sind so Zustände wie irgendwie in Dritte Weltländern. Es gibt mehrere Kleinigkeiten. Der Aushang des Wahlergebnisses des lokalen Wahllokals wäre eine Möglichkeit. Jetzt muss es nur mündlich verkündet werden, so kann später schlecht verglichen werden. In einigen Bundesländern, beispielsweise Thüringen, sind alle Ergebnisse runter auf die Wahllokale sofort erhältlich. Wenige Tage nach der Wahl als Excel-Datei. Sachsen beispielsweise macht es erst, wenn das endgültige Ergebnis festgestellt ist. Das heißt, wir haben gar nicht mehr die Möglichkeit, die festgestellten Ergebnisse vor Ort mit den veröffentlichten zu vergleichen, bevor das Endergebnis festgestellt wird. Es gibt keine zentrale Information oder verpflichtende Information zum Auszählungsort der Briefwahl und so weiter und so fort. Sie sehen, das sind alles Sachen, die mit mehr Information, mehr Transparenz leicht umgesetzt werden können, aber es wird einfach nicht gemacht. Und auch das ist eine Folge der Arbeit der Bundeswahlleiterin.
Der Vorwurf, den Sie eben erhoben haben mit den Identitätskarten, der wird auch von anderen Beobachtern erhoben, zum Beispiel von Marcel Lute, der ja auch das Wahlergebnis angefochten hat. Er sagt auch, es hätten Verstorbene in den Wählerverzeichnissen gestanden. Ich muss jetzt persönlich sagen, ich musste meinen Personalausweis vorzeigen, als ich wählen wollte. Ist das tatsächlich so ein flächendeckendes Problem dann in der Realität?
Ja, wir haben ja auch die Schulungsunterlagen für Wahlhelfer untersucht. Also wir regen ja nicht nur dazu an, Wahlbeobachter zu werden, sondern die Leute, die bei uns eingetragen sind, kriegen immer sehr weit vor der anstehenden Wahl eine Information. Bitte werdet Wahlhelfer, geht direkt ins Wahllokal und arbeitet dort mit. Ihr habt ja sehr, sehr viele Rechte und Möglichkeiten. Und dann haben wir natürlich uns auch die ganzen Schulungsunterlagen zuschicken lassen. Und dort ist es ganz genau festgelegt, dass heute eine Identifikation per Ausweis nicht mehr notwendig ist.
Würden Sie sagen, das war so eine Chaoswahl wie 2021 in Berlin, wo Leute 2 Stunden anstanden oder bis 20.30 Uhr wählen konnten? Oder war es im Vergleich dazu dann doch eine, sagen wir mal, reguläre Abstimmung?
Also im Vergleich zu der Chaoswahl von Berlin war es wirklich eine reguläre Abstimmung, die super abgelaufen ist. Ich kann mich selber an den Abend erinnern. Auch an diesem Abend saß ich am Infotelefon und habe Wahlbeobachter beraten. Und da kam eine komische Meldung nach der anderen, dass wir gedacht haben, das kann jetzt nicht echt sein, hier wollen uns Leute veralbern, das denkt sich jemand aus. Aber am Ende hat sich herausgestellt, dass all die Geschichten von den Wahlbeobachtern wahr war und dass es absolutes Chaos war.
Ja, bitte. Es gibt den Vorwurf einer Partei, namentlich des Bündnis Sarah Wagenknecht, dass diese Wahl nicht regulär ausgezählt wurde, dass deshalb das BSW nicht in den Bundestag eingezogen ist. Jetzt wissen wir nicht, wie bei einer anderen Abstimmung oder bei einer anderen Auszählung verschiedene Parteien abgeschnitten hätten. Aber würden Sie diesen Kritikpunkt des BSW im Grundsatz teilen?
Im Grundsatz ja, gerade in Bezug auf die Auslandsdeutschen. Bei dieser Wahl war es den meisten Deutschen im Ausland nicht möglich, mit abzustimmen. Ich wundere mich auch, dass das bis jetzt kein größeres Thema war, weil die Anzahl der Deutschen im Ausland, die nicht abstimmen durften, ja auch soweit mandatsrelevant waren, dass beispielsweise das BSW genug Stimmen bekommen hätte. Ich bin gespannt, ob das im Laufe der Legislaturperiode mit dem ja sehr, sehr, sehr spät stattfindenden Wahlprüfungsausschuss nochmal ein Thema wird und wie man das auch in Zukunft verhindern möchte. Aber das ist natürlich noch ein ganz entscheidender Punkt, der nochmal zu Problemen für die aktuelle Zusammensetzung des Bundestags führen kann. Aber wir wissen aus der Erfahrung raus, dass man alles tut, um die Zusammensetzung des aktuellen Bundestags nicht zu verändern. Wir haben es ja gesehen bei der Chaoswahl in Berlin. Dort hat man ja verhindert, dass komplett Berlin die Bundestagswahlen nochmal abstimmt, obwohl die zeitgleich stattfindenden Kommunalwahlen und Abgeordnetenhauswahlen komplett wiederholt worden, hat man behauptet. Die Bundestagswahl, die zeitgleich ablief, war nur in Teilen falsch. Und das zeigt schon, dass man unbedingt verhindern möchte, dass sich an den Bundestagsmandaten etwas ändert.
Wir selbst hatten bei verschiedenen Wahlleitungen nachgefragt und da zum Teil aus meiner Sicht eigenartige Antworten bekommen. Beispielsweise, es wurden 50 Erststimmen verwechselt, die am Ende nicht relevant sind. aber keine einzige Zweitstimme, die ja relevant gewesen wäre, etwa beim BSW. Sind das so Punkte, wo Sie sagen würden, da versucht man mit, ich nenne es mal Tricks, eine Neuauszählung zu verhindern?
Ja, also man scheut sich sehr, natürlich Fehler einzugestehen und Neuauszählungen zu verhindern. Man kommt ja immer mit dem Argument, es muss mandatsrelevant sein. Also diese Probleme wischt man beiseite und sagt, sie sind nicht mandatsrelevant. Wir haben die Erfahrung bei der letzten Bundestagswahl hier bei uns in Dresden gemacht, dass selbst mandatsrelevante Probleme einfach nicht bearbeitet werden, auch wenn die Verantwortlichen klagen. Da war es ganz konkret so, dass der AfD-Mann knapp hinter dem CDU-Mann lag, nur mit wenigen Stimmen, 35 am Ende, und dann stichprobenartig ungültige Stimmen aus 8 verschiedenen Wahllokalen gezogen worden. 4 von diesen angeblich ungültigen Stimmen waren für den AfD-Mann und er hat am Ende gesagt, Moment, da sind noch 1600 andere ungültige Stimmen. Lasst uns doch da nochmal reinschauen, vielleicht finden wir die paar 30 und dann kriege ich das Bundestagsmandat. Er ist meiner Erinnerung nach durch 2 Instanzen gezogen und hat trotzdem nicht das Recht bekommen, sich nur diese 1600 Stimmen anzuschauen. Das zeigt schon, mit welchen harten Bandagen gekämpft wird und deswegen auch unser Grundsatz, Wählerstimmen werden am Wahlabend gerettet. Es hat wenig Sinn, sich im Nachgang noch mit diesen Leuten rumzustreiten. Wir müssen am Wahlabend da sein und dafür sorgen, dass diese Fehler gar nicht erst passieren.
Jetzt, Sie haben es angesprochen, der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages entscheidet jetzt in eigener Sache und er hat dafür im Grunde unendlich viel Zeit. Also zugespitzt gesagt, der Bundestag könnte 3 Wochen vor der nächsten Wahl sagen, ja, wir müssen die Wahl wiederholen. Ist da nicht Nachbesserungsbedarf nötig?
Das ist auch ein Punkt, den wir kritisieren. Konkret bei der Berlin-Wahl war es hier so, dass es einige Mitglieder des Wahlprüfungsausschusses direkt betroffen hätte. Das heißt, hätte man in Berlin neu gewählt, hätten einige, die dort in dem Ausschuss sitzen, vielleicht ihr Mandat verloren. Und das zeigt natürlich schon, dass das ein Problem ist. Und deswegen regen wir ja auch an, dass diese Wahlprüfung in die Hand des Bundesverfassungsgerichts gelegt werden muss. Das ist auch ein Vorschlag, den viele andere Beobachter teilen. Und das ist ein Ansatz für eine mögliche Reform.
Wenn wir abschließend vielleicht den Blick etwas weiten. Wir haben es gesehen in Rumänien, wo ein durchaus aussichtsreicher Kandidat von den Wahlen ausgeschlossen und die Wahlen auch gleich erstmal annulliert wurden. Wir haben den Fall in Frankreich, wo eine aussichtsreiche Kandidatin nicht kandidieren darf. Wie ist denn der Zustand des Herzstücks der Demokratie der Wahlen in Europa?
Ich kann nur für Deutschland sprechen, weil ich mich sehr intensiv mit dem deutschen Wahlrecht beschäftigt habe. Und ich habe mal einen Artikel verfasst, der hieß, das deutsche Wahlsystem ist leider ein schlechter Witz. Es gibt viele Möglichkeiten zu betrügen. Es gibt viele Ansätze, dass Fehler passieren. Es bedarf einer dringenden Reform. Und dafür haben wir einige konkrete Vorschläge gemacht, die sofort umgesetzt werden können. Und Sie sprechen es an, immer mehr Oppositionelle sollen ja ausgeschlossen werden. In Deutschland, im Koalitionsvertrag steht ja, dass in Zukunft auch Oppositionspolitikern das passive Wahlrecht entzogen werden soll. Das heißt, man möchte Menschen ausschließen und ihnen nicht mehr die Möglichkeit geben, für Wahlen zu kandidieren. Das zeigt schon, dass neben diesen ganzen Problemen, die wir beim Wahlrecht haben, ein weiterer Angriff auf ja unser aller Grundrecht, unsere aller Mitbeteiligung geplant ist.
Abschließend Strafanzeige gegen Ruth Brandt für eine Wahl, die ja gelaufen ist. Was erhoffen Sie sich durch diese Strafanzeige? Eine Wiederholung der Wahl oder eine Änderung für künftige Wahlen?
Ja, es ist ja nicht das Einzige gewesen, was uns aufgefallen ist bei der Wahl von Wahlleiterebene. Wir hatten beispielsweise auch in Sachsen-Anhalt einen sehr gut dokumentierten Fall, dass ein Wahlhelfer aus politischen Gründen abberufen wurde, dort von der Landeswahlleiterin. Und wir wollen jetzt mit diesen Strafanzeigen zeigen, dass wir solche Verhaltensweisen auch mit der Handreiche von Dr. Ruth Brandt nicht durchgehen lassen, dass wir sie rechtlich prüfen lassen, dass wir den Fokus drauf richten. Und ja, genau, es geht darum, bei zukünftigen Wahlen eine Verbesserung herbeizuführen.
Michael Schäfer vom Bürgerrechtsnetzwerk 1%. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.